Radio SRF.
Wir haben es in den Schlagzeilen nochmals gehört. Rund 2 Millionen Menschen sind laut dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge aus Syrien geflohen. Ein großes Problem für die Nachbarländer. In einer einzigen Woche sind 40.000 Syrer allein in den Norden Iraks geflohen. In ein Land, wo Gewalt und Spannungen zunehmen. Als einzige deutschsprachige Journalistin lebt und arbeitet Birgit Svensson noch in Bagdad. Seit 10 Jahren berichtet sie unter anderem für die Welt, die Zeit, die Sonntagszeitung und fürs Deutschlandradio über den Irak. Sie hat den Krieg dort erlebt und die vielen Anschläge, die jetzt wieder täglich stattfinden. Zurzeit ist sie gerade in Deutschland. Dort hat Susan Brunner sie getroffen.
Das Tagesgespräch.
Wir sitzen hier im SWR-Studio in Freiburg im Breisgau. Birgit Svensson, normalerweise leben Sie in Bagdad. Hier in Europa, in Westeuropa muss ich sagen, gibt es kaum ein anderes Thema in den letzten Tagen als Syrien, die Giftgasangriffe, mögliche ein Angriff der USA und so. Wenn Sie in Bagdad sind, ist das ein Thema bei den Leuten?
Ja, hallo Frau Brunner erstmal. Ich bin froh, hier zu sein. Ja, klar ist das ein Thema in Bagdad, natürlich. Syrien ist der Nachbar, der große Nachbar Iraks und es ist ständig ein Thema in Bagdad und eigentlich überall im ganzen Land.
Und was ist es denn, worüber reden die Leute? Angst, dass sich dieser Krieg ausweiten könnte oder was ist es denn?
Ja, es hat ja schon direkte Auswirkungen auf den Irak. Wir haben seit Mai steigt die Opferzahl, die Terroranschläge. Wir hatten im Mai alleine über 1000 Tote wieder im Monat. Letzten Monat August 800. Also das sind Zahlen, die wir seit 2008 nicht mehr hatten. Also Syrien hat ganz konkret Auswirkungen auf die Lage im Irak.
Und auch mit den Flüchtlingen. Weil ich habe irgendwo gelesen, es sind, glaube ich, über 160.000 Flüchtlinge bereits von Syrien Richtung Irak geflohen.
Es gibt zwei große Flüchtlingslager. Das eine ist in Chaim, das ist in der Provinz Anbar. Das ist, wenn man die Straße nach Jordanien fährt, dann spaltet sie sich nach Jordanien und Syrien. Da gibt es ein großes Flüchtlingslager. Und dann aber die meisten Flüchtlinge hat Kurdistan aufgenommen, also Irak-Kurdistan. Und das sind Kurden, die aus Syrien in die kurdische Region im Irak fliehen. Und Barzani, der Regionalpräsident von Irak-Kurdistan, nimmt auch ganz großzügig die Kurden, die syrischen Kurden auf.
Also im Norden des Irak?
Im Norden des Irak. Also es gibt ja zwei Grenzübergänge. Der eine ist schon seit Ausbruch der Proteste in Syrien geschlossen. Das ist Chaim, also in der Nähe, im Dreiländereck Jordanien, Syrien, Irak. Und der andere, der Rabia, der ist im Norden Iraks, also zur kurdischen Region hin. Und der ist eigentlich immer offen gewesen. Und ich war da neulich auch, ich habe mir das angeguckt und da fliehen, also über die grüne Grenze sozusagen, also offiziell kommen keine Flüchtlinge über den Grenzübergang, aber über die grüne Grenze kommen täglich Hunderte, wenn nicht Tausende.
Also das haben Sie auch gesehen, als
ja,
Sie dort waren.
Ja, natürlich. Und was ich auch noch gesehen habe, und das ist das Problematische, und deshalb kann man schon sagen, dass Syrien, der Konflikt in Syrien, direkte Auswirkungen auf den Irak hat. Es gibt da einen Waffenschmuggel ohne Ende. Also ich habe da mit Grenzsoldaten gesprochen von der irakischen Armee, die gesagt haben, also noch vor ein paar Jahren sind hier Zigaretten oder auch Lebensmittel oder so geschmuggelt worden. Jetzt haben wir hier nur noch Waffen. Also es ist ein Waffenhandel, der da die Grenze überschreitet ohne Ende. Ja, und ich habe auch gehört, gerade von den Grenzsoldaten, dass vor allen Dingen auch Terroristen so von der Sorte Al-Qaida hin und her marschieren und dass da eine sehr intensive Verzahnung zwischen den Dschihadisten, also zwischen den islamistischen Rebellen, sage ich jetzt mal, in Syrien und der irakischen Terrorzelle Al-Qaida im Irak stattfindet. Also diese Verbrüderung ist enorm.
Also das heißt eigentlich, Irak ist extrem betroffen von diesem Krieg. Und Sie haben jetzt gesagt, den Norden angesprochen, wenn so viele Kurden dann auch kommen und gleichzeitig sind ja die Spannungen zwischen Sunniten, Schiiten sind ja auch gestiegen. Das hat Auswirkungen jetzt, auf welcher Seite man steht im Syrienkrieg.
Ja, das ist ganz interessant im Irak. Irak ist ja ein Vielvölkerstaat, genauso wie Syrien. Im Irak leben Sunniten, Schiiten, Kurden, Araber, Assyrer, das sind die Christen. Und jede Volksgruppe hat eine andere Haltung zu Syrien. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, ich versuche es mal zu erklären.
Machen Sie das.
Also die Schiiten, in Bagdad gibt es eine schiitisch geprägte Regierung.
Und es ist auch die Bevölkerungsmehrheit in Irak ist schiitisch.
Ja, ungefähr 65%. 20% sind etwa Sunniten, bisschen mehr als 20% sagen sie, und der Rest ist andere Volksgruppen, Jesiden, Assyrer und so weiter. Also es leben ungefähr 8 Volksgruppen im Irak. Und die Kurden sind meistens sunnitisch. Also es gibt ganz, ganz wenig schiitische Kurden. Die Kurden sind meistens Sunniten. Aber die Regierung in Bagdad, also ist schiitisch geprägt. Nuri al-Maliki, der Ministerpräsident, ist ein Schiit. Da gibt es jetzt ein ganz großes Problem, weil als der Terror im Irak so stark war, das war 2006, 2007, beschuldigte die irakische Regierung Syrien, dass sie den Terror schüren. Und hat auch Beweise vorgelegt, übrigens auch die Amerikaner, die damals noch Besatzungsmacht waren, haben auch Beweise vorgelegt, dass Syrien den Terror, sagen wir mal, im Irak begünstigt, weil sie Angst hatten, dass Irak ein demokratisches Land wird und dadurch auch Syrien sozusagen mit in diesen Dominoeffekt, den Bush ja vorausgesetzt hatte, damals im Irak reinrutscht. Das ist jetzt mit einer bestimmten zeitlichen Verschiebung ja auch geschehen. Und also man beschuldigte also Damaskus, den Terror im Irak zu schüren. Jetzt aber, da diese Situation in Syrien ganz stark religiös und ethnisch aufgeheizt ist, hat Bagdad eine Kehrtwende vollzogen und unterstützt jetzt Assad, Bashar al-Assad in Damaskus. Und weil Assad ist Schiite, also die Alawiten sind eine Abspaltung der Schiiten. Das heißt, man fühlt sich jetzt religiös gebunden. Sagt aber offiziell, ja, man mischt sich da nicht ein. Aber ich habe gesehen an der Grenze, es gibt also Tanklastwagen von Benzin und Treibstoff, die von Bagdad geschickt werden und dann nach Damaskus gesendet werden. Oder aber es gibt auch sonstige Unterstützung, ganz klar von Bagdad nach Damaskus, die Bashar al-Assad also unterstützen sollen.
Also Assad, Alawit, schiitisch geprägt, wie reagieren denn jetzt die Sunniten, wenn ihr eigentlich ihr eigene Regierungschef des Landes Damaskus unterstützt und
genau,
die Schiiten.
Genau, das ist das Problem, genau das. Und deshalb ist die Situation so aufgeheizt. Bei den Sunniten war es so, dass sie gegen Maliki protestiert haben. Sie haben das Gefühl, seitdem die Amerikaner weg sind, sie können nicht mehr teilhaben an dem politischen Prozess im Irak. Und haben angefangen, in Fallujah, in Ramadi, also Protestcamps zu eröffnen. Haben so Sit-ins, also Sitzstreiks gemacht und so weiter. So, das ist schon letztes Jahr passiert. Hochgekocht oder eskaliert ist es eigentlich erst, als in der Nähe von Kirkuk, das war im April diesen Jahres in Hawija, ein Sitzstreik brutal von der irakischen Armee aufgelöst worden ist. Also der Sitzstreik ist von sunnitischen Aktivisten sozusagen durchgeführt worden. Und seitdem gehen die Zahl der Terroranschläge nach oben. Also das war so ein, wenn Sie wollen, so ein Trigger, also so ein Auslöser für diese Welle der Gewalt, die jetzt wieder den Irak heimsucht.
Also die Zahlen sind ja furchtbar. Im Juni waren es nach laut UNO waren es über 1000 Opfer. Im August, gerade glaube ich vorgestern veröffentlicht, waren es 800 oder mehr. Das ist ja wirklich zu Zeiten, Sie haben es gesagt, 2007, 2008 um das. Wenn Sie in Bagdad sind, was heißt das denn fürs alltägliche Leben?
Ja, natürlich haben die Leute Angst, dass es wieder hochkocht. Allerdings sehe ich jetzt einen Unterschied zu 2007, 2008. Ich glaube nicht, dass wieder Nachbarn auf Nachbarn losgehen oder Nachbarn Nachbarn umbringen. Dieser Konflikt findet auf der politischen Ebene statt. Es kämpfen also sunnitische Milizen gegen schiitische und umgekehrt. Und die Terroranschläge werden auch zumeist von Al-Qaida im Irak, was also so eine Dachorganisation von ungefähr 20 oder so extremistischen Gruppen, die jetzt, wie ich schon sagte, mit Syrien verfilzt sind, die haben die Verantwortung für die meisten Anschläge der letzten Zeit übernommen. Aber ich denke, dass die Leute doch, wie gesagt, Angst haben vor Terror, dass er jetzt wieder zurückkommt. Was für uns, sagen wir mal jetzt Westler oder westliche Ausländer, ist, also die Entführungen, die sind nicht mehr aktuell. Also westliche Ausländer werden derzeit, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, nicht mehr entführt. Der letzte ist vor 3 Jahren entführt worden. Das war ein Amerikaner, der für eine Firma da gearbeitet hat in Bagdad. Aber seitdem gab es keine Entführungen westlicher Ausländer mehr. Also diese Entführungsgefahr scheint im Moment noch gebannt zu sein. Und bei den Terroranschlägen ist es so, dass die Leute jetzt wirklich auch Menschenansammlungen meiden, Marktplätze meiden, also schon aufpassen, wo sie hingehen.
Sie sagen das so mit den Entführungen, so quasi, man merkt, Sie sind seit 10 Jahren und Birgit Svensson leben Sie in Irak und so, es klingt so, es ist jetzt gefährlich und ich, aber irgendwie scheinen Sie mit diesen Anschlägen auch umgehen gelernt zu haben, so wie das klingt, oder ist das überhaupt nicht so?
Also für mich sind die Iraker die großen Vorbilder, wie sie damit umgehen. Ich finde das faszinierend. Also am Anfang war es so, 2003, 2004, aber auch noch 2005, die Leute waren wie versteinert durch diesen Terror. Es gab früher keinen Terror im Irak, bevor die Amerikaner vor 10 Jahren einmarschiert sind. Es gab staatlich organisierter Terror, ja. Saddam Hussein hat die Kurden verfolgt, er hat die Schiiten verfolgt, die gegen ihn aufgestanden sind. Er hat sie brutal niedermetzeln lassen. Aber es gab nicht so ein Straßen-Haus-zu-Haus-Terror, wie das jetzt der Fall ist. Also jetzt ist es so, dass man in keinem Viertel in Bagdad mehr sicher sein kann, weil man weiß nicht, wo irgendwo eine Bombe hochgeht. Man muss jeden Moment damit rechnen. Das war auch schon dann 2005 so, als der Terror zunahm. Und da waren die Leute erstmal völlig machtlos. Sie waren wie paralysiert. Manche Frauen sind monatelang nicht mehr aus dem Haus gegangen vor Angst. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich denke, die Leute haben gelebt, damit umzugehen. Und davon habe ich auch gelernt. Ich kann jetzt auch, glaube ich, mit dem Terror umgehen. Womit ich nie umgehen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, war mit der Entführungsgefahr. Und ich selbst sollte auch 2-mal entführt werden. Und das hat schon ziemlich, ja, das hat schon was hinterlassen. Also dieser Horror vor Entführungen, denen man dann willkürlich ausgesetzt ist, der war bei mir immer stärker als die Angst, in einen Terroranschlag zu geraten.
In der ganzen Zeit, seitdem Sie dort leben, gab es denn eine Zeit der Besserung? Ich will gar nicht sagen Normalität, aber irgendetwas, wo Sie Hoffnung schöpften, doch jetzt nach all dem Leiden im Krieg mit den Terroranschlägen Nachbar gegen Nachbar, dass irgendetwas besser wird?
Ja, also es gab ganz große Hoffnung, als General Petraeus damals den Search ins Leben gerufen hat. Das war diese Initiative, um Bagdad zu retten, sage ich jetzt mal, die letzte Chance, doch den Irak nicht ins Chaos versinken zu lassen. Das war im Februar 2007, hat er diesen Search verkündet und hat wirklich systematisch das so organisiert, dass Viertel für Viertel durchgekämmt wurde, dass also Kontrollpunkte eröffnet wurden, dass wirklich die Kontrollen nahmen unglaublich zu. Es waren Checkpoints so in Bagdad alle 500 Meter, kann man sagen. Und daraufhin, es dauerte dann ein halbes Jahr und dann gingen die Anschlagszahlen drastisch zurück. Und 2010 war das Jahr, wo also die wenigsten Terroranschläge waren überhaupt, seit dem Einmarsch der Amerikaner. Und da atmeten auf, jeder schöpfte Hoffnung, jetzt geht es aufwärts mit dem Irak. Und dann hat ja auch die irakische Regierung damals so gesagt, ja, wir kriegen das in den Griff mit dem Terror und so weiter und wollten die Amerikaner ja dann auch loswerden relativ schnell. Haben dann so dieses Abkommen mit den Amerikanern verhandelt, wonach die dann den letzten GI Ende 2011 abgezogen haben und man war also ganz, ganz selbstbewusst, dass man das in den Griff bekommt. Ich muss ehrlich sagen, ich war damals schon skeptisch. Ich habe nicht geglaubt, dass sie das schaffen. Alleine. Und meine Haltung ist auch, dass die Amerikaner einfach zu früh abgezogen sind. Und ich denke, der Beweis ist, dass 2011, als der letzte GI das Tor zu Kuwait zugemacht hat, so ganz symbolisch, jetzt gehen wir hier weg, dann brach 2 Stunden später die Regierungskoalition in Bagdad zusammen. Und seitdem haben wir eine Dauerkrise.
Und wie äußert sich denn das? Also über die Anschläge haben wir ja auch gesprochen, aber auch in der, ich meine, wovon leben die Leute? Wo arbeiten sie? Was gibt's für Perspektiven für Junge?
Also das ist relativ spannend zu sehen und auch unerwartet. Sie werden es nicht glauben, aber der Irak hat wirtschaftlich einen Boom. Er lebt einen Boom wie nie zuvor. Die haben ein Wirtschaftswachstum von ungefähr 7% in den letzten 2 Jahren gehabt. Und das kommt aber auf, das ist aufs Öl zurückzuführen. 95% des Budgets ist aus dem Ölhandel.
Und die Ölpreise waren ja auch ziemlich hoch.
Genau. Ja. Und sie haben es auch geschafft, aufgrund von ausländischen Lizenzen, die sie vergeben haben, die sie übrigens versteigert haben, also die Ölproduktion um ich glaube, fast 100% im Vergleich zu 2003, als der Einmarsch passierte, zu steigern. Und Basra ist der Hauptproduktionsort, sage ich jetzt mal. Da liegen die größten Ölfelder und vor allen Dingen die, die auch täglich massiv ausgebeutet werden. Also Basra pumpt ungefähr 2 Millionen Fass pro Tag. Während Kirkuk im Norden, das ist ziemlich problematisch, da liegen zwar die ältesten Ölfelder, aber Kirkuk ist eine sehr, sehr spannungsgeladene Stadt. Jeder möchte diese Ölstadt haben. Es gibt sehr starke politische Kämpfe um diese Stadt. Und da werden auf die Ölleitungen, die nach über die Türkei an den Hafen dann gehen, werden sehr stark sabotiert. Es gibt Anschläge, sodass Kirkuk ganz, ganz wenig im Moment nur produziert, vielleicht so 500 oder 700.000 Fass pro Tag. Aber immerhin. Also wir haben zu Zeiten jetzt, Anfang dieses Jahres, pumpte Irak mehr als 3 Millionen Fass pro Tag. Und das ist natürlich enorm. Und das spült ganz viel Dollar in den Haushalt.
Und das heißt also, wenn Sie durch die Straßen von Bagdad gehen, da ist eigentlich... Die Läden sind offen, die Cafés sind offen. Sie haben gesagt, Menschen meiden vielleicht Ansammlungen, aber sie gehen trotzdem auf den Markt.
Ja, und sie gehen auch abends spazieren am Tigris. Es gibt jetzt wieder Parks und auch Cafés. Und es werden jetzt wieder Nachtclubs geöffnet. Das glaubt man immer gar nicht, aber das ist so. Es gibt jetzt eine ganz, ganz lebendige Kulturszene auch in Bagdad.
Ist da Kulturhauptstadt?
Ja.
Also der arabischen Welt.
Genau, ja. Bagdad ist dieses Jahr Kulturhauptstadt der arabischen Welt. Ich glaube, man hat sich da ein bisschen vergaloppiert. Man hat nicht damit gerechnet, dass der Terror wieder zunimmt, als man das entschieden hat. Also wie gesagt, der Terror nahm seit Mai wieder zu und Ende März wurde mit einem offiziellen Zeremoniell diese Kulturhauptstadtjahr eingeläutet. Und was ich jetzt mitbekommen habe, es war im Monat Juli, war ja der Ramadan, da war nichts. Aber jetzt sind die Kulturveranstaltungen doch etwas zurückgefahren worden, weil man einfach Angst hat um die Sicherheit der internationalen Gäste. Aber nichtsdestotrotz bildet sich eine neue Kulturszene in Bagdad heraus. Die Künstler sind sehr, sehr aktiv, wollen sich auch sehr, sehr mit internationalen Künstlern messen und auch zusammenarbeiten. Also es ist nicht so, dass jetzt alles im Terror erstarrt in Bagdad. Nein, im Gegenteil.
Und wie ist denn mit so das, was eigentlich eine Regierung auch machen sollte? Also wie soll ich sagen, Dienstleistungen für Bürger, Bürgerinnen, Gesundheitswesen, solche Dinge. Kann das denn der Staat, so wie er jetzt ist, für Sicherheit sorgen, für einfach das, was man im Alltag braucht, auch die Bürokratie unter diesen Umständen? Und ich verweise jetzt wieder auf den Krieg in Syrien und die Verwicklungen.
Ja, das ist eben das Problem. Ich sagte ja schon, dieser zunehmende Terror oder die Situation im Irak im Moment hat, glaube ich, zwei Ursachen oder meiner Meinung nach zwei Ursachen. Und zwar das eine ist Syrien, aber es ist nicht nur Syrien. Es ist auch eine politische Krise, die hausgemacht ist. Also wie ich schon sagte, nachdem der letzte GI, der letzte Amerikaner den Irak verlassen hat, brach die Regierungskoalition in Bagdad zusammen und seitdem ist eigentlich pausenlos Krise. Also entweder die einen oder die anderen verlassen die Regierung und das Parlament wird boykottiert und. Es gibt also eigentlich keine funktionierende Regierung in Bagdad und Nouri al-Maliki wird von allen Seiten, auch von seiner eigenen Partei vorgeworfen, dass er diktatorische Züge annimmt und dass er eigentlich wie ein Diktator agiert. Und es wird jetzt eigentlich alles getan, um ihn loszuwerden. Das schaffen sie aber nicht, weil sie keine Koalition zustande kriegen gegen Maliki. Also Maliki hat doch noch sehr viele Befürworter, besonders aus Teheran, die ja ein großes Mitspracherecht im Irak haben. Das darf man nicht vergessen. Und er soll, also es sieht so aus, als ob er bleibt. Bis nächstes Jahr sind aber Neuwahlen und alle Politiker oder politisch Verantwortlichen haben eigentlich Hoffnungen, dass dann die Konstellation anders wird. Das heißt, man sieht ganz klar im Irak, je schwächer die Zentralregierung wird, desto stärker wird das Vakuum dann durch extremistische Kräfte ausgefüllt. Und desto größer wird auch das Vakuum, wo dann Al-Qaida oder auch andere extremistische Organisationen reinstoßen und dann ihr Unwesen treiben. Das ist das Problem. Es gibt aber auch noch was Positives zu vermelden. Ich bin ja immer bemüht, auch positive Aspekte zu sehen bei all dem Terror und der Angst, die doch wieder herrscht. Und zwar dadurch, dass die Zentralregierung so schwach ist, werden die Provinzen stärker. Also es wird jetzt diskutiert im Irak, dass die Provinzen sich zusammenschließen gegen die Zentralregierung und dann ihr eigenes Süppchen sozusagen kochen oder auch mehr Autonomie bekommen. Das hat natürlich wieder zur Folge, dass die Provinzen mit sunnitischer Mehrheitsbevölkerung sich zusammenschließen und schiitische. Also es würde, wenn das so weitergeht, wie das jetzt andiskutiert ist, dann würde es diesen ethnischen und auch religiösen Konflikt noch weiter anheizen. Das möchte man natürlich vermeiden. Aber wie gesagt, die Regierung in Bagdad ist sehr schwach und in dieses Vakuum stoßen dann extremistische Kräfte.
Eigentlich passiert sehr viel im Moment im Irak. Sie haben selbst bereits darüber geschrieben oder auch geredet in Interviews. Das Interesse am Irak ist irgendwie weg. Also sind Sie noch alleine in Bagdad so?
Ja, im Moment, also als deutschsprachige Korrespondentin bin ich noch alleine. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das ungeheuer. Also es ist schon es grenzt schon an Zynismus, was da abläuft. Also am Anfang 2003, 2004, da haben wir jeden Bombenanschlag verfolgt, wir Journalisten. Wir haben alles, also jeder Bombenanschlag war ein Bericht wert, eine Meldung wert. Jetzt, wenn also 100 Leute sterben, findet man das als Randspalte in einer Zeitung oder höchstens mal 3 Zeilen, womit das erwähnt wird. Also ich denke, das kann es wohl nicht sein. Also ich frage mich wirklich, warum das Interesse damals so stark war. War es einfach, weil die Amerikaner da waren und man zusehen wollte, ob sie nun Erfolg oder Misserfolg haben und die Iraker einem eigentlich von Anfang an egal waren? So stellt es sich mir manchmal dar. Also mit den Amerikanern, mit den Truppen sind natürlich auch ganz, ganz viele andere Organisationen abgezogen. Das hat mir auch gezeigt, dass die Amerikaner sehr, sehr stark auf das Militär fokussiert sind. Also es sind auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die versucht haben, den Irak zivilgesellschaftlich aufzubauen, abgezogen. Es sind Medien mit abgezogen. Also die Washington Post zum Beispiel hat das Büro in Bagdad geschlossen.
Also ich weiß nur, es gibt eine Zahl von der New York Times, die hatten mal, glaube ich, 13 Korrespondenten und jetzt, glaube ich, noch einen.
Einen, ja. Und bei uns ist es nicht anders. Also wir haben, ich bin jetzt alleine auf weiter Flur. Es gibt noch die französische Nachrichtenagentur, die noch mit ziemlich vielen Leuten vertreten ist. Aber das sind die einzigen. Auch die anderen Nachrichtenagenturen haben ihre Leute abgezogen, lassen das dann von irakischen Kräften, also vor Ort Kräften machen. Aber wir haben auch festgestellt, dass wir natürlich einen völlig anderen Blick auf die Lage haben im Irak als die Iraker selbst, die doch gefangen sind in ihrem Alltag. Und der Blick von außen finde ich ungeheuer wichtig, wenn man die Lage in einem Land, in einem derartigen Land darstellen möchte. Und ich denke, der Irak hatte schon oder hat auch immer noch eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung im Mittleren Osten.
Und eben gerade diese Entwicklung war es ja auch, also der arabische Frühling, die arabischen Revolutionen, das alles rundherum ist da plötzlich passiert. Man hat irgendwie den Eindruck, da ist so viel passiert, dass das irgendwie vergessen geht, weil gerade nicht eine Revolution im Irak passierte.
Ja, dabei wird aber übersehen, dass es sehr wohl Proteste gab, die auch, das hat letztes Jahr im Dezember angefangen, zum Beispiel bei den Sunniten, wie ich vorher schon sagte, die also sehr stark gegen Maliki revoltiert haben. Er hat das weitgehend ignoriert und dann, daraus ist dann dieser sunnitische Terror dann auch wieder erwachsen. Die haben sich dann natürlich zusammengetan mit den Terroristen, die also Ahnung haben vom Bombenbauen, die wissen, wie man zündet, wie man gleichzeitig zündet und so weiter. Und dazu kommt, dass man muss sehen, dass Saudi-Arabien und Katar sehr viel Geld in Syrien reinpumpen und die syrischen Rebellen, also die extremistischen Rebellen, die Dschihadisten teilweise unterstützen. Und dieser Geldtransfer, der läuft über den Irak. Man hat also die alten Wege wieder entdeckt und nimmt jetzt den umgekehrten Verlauf. Also die alten Wege, wie damals Geld von Syrien oder auch Waffen von Syrien in den Irak für die terroristische Szene reingeschmuggelt oder eingeführt wurde, das geht jetzt sozusagen wieder zurück. Das heißt, es ist eine Menge Geld in der terroristischen Szene, sowohl im Irak als auch in Syrien. Und die Verflechtungen sind so stark, dass man miteinander kooperiert, dass man sogar Anschläge zusammen plant und durchführt. Zum Beispiel Ende Juli, 23. Juli, gab es einen Gefängnisausbruch in Abu Ghraib.
Also in diesem, also etwa 500 Männer sind da freigelassen worden.
Ja. Genau, naja, eingebrochen
ins Gefängnis, rausgelassen.
Genau,
irgendwie so, ja.
Das Gefängnis wurde gestürmt. Na, das ist das berüchtigte Abu Ghraib-Gefängnis. Man erinnert sich an die Folterfotos der Amerikaner. Das ist dann umgebaut worden zu einem Hochsicherheitstrakt. Man hat die Wände neu angemalt und so. Und das heißt jetzt Bagdad-Gefängnis. Ja, also ein bisschen kosmetisch aufgepeppt. Aber das Gefängnis ist gestürmt worden und sind 500 Al-Qaida-Mitglieder freigekommen durch diesen Sturm, durch diesen Angriff. Und das irakische Innenministerium hat ungefähr eine Woche oder so später gesagt, die seien jetzt alle in Syrien. Also man merkt schon daran, wie stark die Verflechtungen sind. Also der Terror im Irak hängt ganz, ganz stark mit Syrien zusammen. Und ich denke, wenn sich die Situation in Syrien eskaliert, werden wir auch im Irak davon ganz viel spüren.
Sie bleiben.
Ich versuche zu bleiben. Aber die Frage ist natürlich auch, das ist jetzt nicht keine Frage von Angst oder keine Angst, sondern es ist eine finanzielle Frage. Wenn das Medieninteresse weiter so schlecht ist, was den Irak anbelangt, dann muss auch ich gehen.
Birgit Svensson, wir hoffen natürlich, dass Sie bleiben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, bitte, gern geschehen.
Susanne Brunner hat mit Irak-Korrespondentin Birgit Svensson gesprochen. Sie hat ja von den unzähligen Anschlägen erzählt und während die zwei Frauen miteinander gesprochen haben, ist gerade wieder eine solche Meldung reingekommen. 13 Tote heute im Irak nach Gefechten und einer Autobombe. Wieder mal. Dieses Tagesgespräch gibt's zum Nachhören am Smartphone über die App Radio SRF und im Internet unter srf.ch. Oben rechts können Sie die Sendung auswählen. Verantwortlich für das heutige Rendezvous war Thomas Müller, für die Nachrichten Andreas Freudig. Durch die Sendung begleitet hat sie Natalie Christen. Weiterhin einen schönen Tag.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.